Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Simplon, High Performance aus Österreich, Stevens Bikes, designt und konstruiert in Hamburg, VeloPro, die Versicherungslösung für deinen Fahrradladen, Tuterrain, handgefertigte Fahrräder, Anhänger und Zubehör aus Freiburg.
Thorsten, ich hatte heute Morgen gute Nachrichten.
Wo kriegt man heute noch gute Nachrichten?
Na, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du mir eine gute Nachricht geschrieben hast, weil ich glaube, es geht dir ganz gut gerade.
Ich habe mich zumindest intensiv auf unser Podcastgespräch vorbereitet heute Morgen.
Ja, was heißt denn bei dir überhaupt intensiv?
Ja, ein Bad im Meer, Strandspaziergang, Übungen am Strand mit der aufgehenden Sonne im Gesicht. Das fand ich gut. Deswegen bin ich jetzt gewappnet für deine gute Nachricht.
Sehr schön. Also das heißt, du befindest dich mal wieder im Urlaub.
Und nein, ich arbeite offensichtlich.
Offensichtlich, stimmt. Dir geht's gut, aber jetzt sage ich dir mal, wo meine Nachricht herkommt. Bei uns in dem nicht besonders erhellenden Regionalblatt der Oberhessischen Presse stand drin, dass die Stadt Marburg Tempo 30 an wesentlichen Durchfahrts- und Zugangsstraßen in der Stadt einführt. Und das mit der Begründung, dass an diesen Straßen, 5, 7 Schulen dranhängen, Schüler, Schülerinnen zur Schule gehen und da sie sich wohl auf die Fahnen geschrieben haben, für Sicherheit zu sorgen und deswegen Tempo 30 einführen. Altersheime liegen da auch noch dran und so weiter. Genau.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Nachricht und das zeigt ja auch, dass jetzt das neue Straßenverkehrsgesetz dann auch in der Realität umgesetzt wird. Also es war ja, als wir letztes Jahr über die Novelle des Straßenverkehrsgesetzes berichtet haben, da haben wir ja ein paar Mal drüber gesprochen, da war das alles eher abstrakt. Und jetzt kommt es tatsächlich so, dass die ersten Stadtplaner rangehen und sagen, okay, zwischen den Schulen, da ist gar nicht so viel Abstand. Da können wir die Strecke dazwischen auch noch Tempo 30 machen und auf einmal findet man Lückenschluss und hat eine ganze Straße oder ein ganzes Stadtviertel, was man Tempo 30 macht, weil es eben jetzt gesetzlich erlaubt ist und weil es natürlich Sinn ergibt.
Ja, und da kommt dann auch wieder zum Tragen, was hat das jetzt mit Radfahren und Händlern zu tun? Selbstverständlich, wenn Tempo 30 fast durchgängig in der Stadt die Richtgeschwindigkeit ist, dann erhöht sich die Sicherheit einfach für alle schwächeren oder schwachen Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen. Und diese Verkehrssicherheit sorgt dafür, dass mehr Menschen Radfahren werden. Und mehr Menschen Radfahren heißt mehr im Alltag, mehr im Gebrauch, mehr Servicebedarf, vielleicht auch mehr Fahrradbedarf und so weiter. Das ist genau das, was passiert.
Ja, die Sicherheit ist vor allen Dingen, glaube ich, das entscheidende Thema, weil bei Tempo 30 ist ein tödlicher Unfall mit einem Fußgänger also wesentlich unwahrscheinlicher als bei Tempo 50. Aber auch Radfahrende sind natürlich viel sicherer. Klar, man kann immer noch doof hinfallen, dann ist es halt blöd gelaufen, aber da hilft ja Helm tragen.
Ja, stand übrigens heute auch in der Zeitung, ich kann es nicht genau zitieren, aber bei Tempo 50 liegt die Wahrscheinlichkeit, einer schweren Verletzung und einer vielleicht auch einen tödlichen Ausgang liegt sehr hoch. Also ich glaube bei 90% und bei Tempo 30 nur noch bei 30% oder 40%, das weiß ich gar nicht genau, aber es war auf jeden Fall eklatant weniger, deutlich weniger. Also von daher erstmal gut in den Tag gestartet.
Ja, du mit deiner Oberhessischen Presse und ich mit der Sonne.
Sehr gut. Aber wir haben ja jetzt erstmal ein trockenes Thema, scheinbar ein trockenes Thema. Aber ich finde nur, das ist wie so ein Scheinriese, gibt es auch so Scheintrocken.
Also Scheintrocken, okay.
Scheintrocken. Also das scheint nur so, es ist, glaube ich, viel spannender, als man denkt. Wir sprechen über Belieferungsverträge, das ist das Thema heute. Und da steckt eine ganze Menge drin. Ganze Menge
Stoff. Das ist doch eigentlich total uninteressant, weil die habe ich doch mit allen meinen Lieferanten oder um welche Belieferungsverträge geht es.
Ja, aber dann bleibst du heute mal erstmal der Unwissende und wirst dann genau die kritischen Fragen stellen und wirst mir Sparringspartner sein, weil ich glaube, das, was wir da als Leitfaden zur Ausgestaltung von Belieferungsverträgen formuliert haben, mit dem ZTV zusammen und mit Mitgliedern aus unseren beiden Verbänden und der BAIKO, ich glaube, das dürfte für dich auch, da dürfte auch manches neu sein oder spannend sein. Ich starte mal so. Es geht natürlich erstmal um die Frage, wie kommt ein Vertrag zustande, wie geht man mit Vorordern um und wie macht man eine Auftragsbestätigung. Alles drei Themen, die uns ja in der Boomphase und in der Nachboomphase schwer beschäftigt haben, weil es darum geht, ich habe was bestellt, es kommt nicht rechtzeitig und wie lange bin ich eigentlich verpflichtet, das abzunehmen? Und auf der anderen Seite, welche Sicherheiten und welche Zuverlässigkeiten kann eigentlich ein Lieferant erwarten? Also wir versuchen das ja immer von beiden Seiten zu betrachten. Ja. Und ich glaube, da steckt vielleicht noch nicht die große Überraschung drin, aber da kommt es auf die Details drauf an. Bleiben wir mal bei dem Zustandekommen des Vertrages. Der Vertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Das erfolgt normalerweise schriftlich, ja. Das heißt, klar ist, du bestellst was und du kriegst eine Bestätigung und damit ist der Vertrag eigentlich zustande gekommen. So, keine Überraschung, ja. Aber die Frage ist ja, wer macht das wie oft schriftlich und in welcher Form? Wie machst du es denn?
Naja, also wenn ich das jetzt genau nehme, was du gerade gesagt hast, zwei übereinstimmende Willenserklärungen, ich laufe über die Messe und sehe einen Hersteller und sage, wollt ihr mich beliefern? Und die sagen ja, dann ist der Vertrag ja schon zustande gekommen.
Ja, der ist aber noch nicht definiert.
Nö, also da ist noch nichts drin, das ist schon klar. Aber eigentlich vom Liefern können sie sich ja kaum noch zurücknehmen jetzt. Und ich ja. Auch nicht davon beliefert zu werden. Also da muss es natürlich konkreter werden, das sehe ich schon ein. Meistens läuft es ja aber so auf der Messe. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und dann kommt es irgendwann zu den Händlervereinbarungen, zu den Verträgen, zu den Abnahme- und Verträgen mit genauen definierten Mengen und Zeiten und Zahlungsmodalitäten und Abnahmemodalitäten.
Genau, hier steht auch, die Vororder wird schriftlich bestätigt und meistens passiert das ja im B2B-Portal oder per E-Mail. Das heißt, du schickst eine Bestellung und dann kriegst du praktisch eine Bestätigung über dieses Eingehen deiner Bestellung und diese Bestätigung sollte eigentlich auch schriftlich erfolgen für dich.
In der Regel ist das auch so. Also bei meinen Herstellern, ich überlege gerade, ist es auch so? Das ist ja jetzt auch nichts Neues dann, oder?
Ja, das ist noch nichts Neues, aber ich fange ja langsam an, damit es sich nachher steigert.
Du machst es so, dass auch ich das verstehe.
Spannungsbogen aufbauen. Alles klar. Die Frage dann, ist zum Beispiel, es wird ein Liefertermin festgelegt. Ist das so bei dir? Immer?
Es wird immer ein Liefertermin festgelegt, ja.
Ja? Das heißt, du kriegst von deinen Fahrradlieferanten kriegst du immer einen Liefertermin.
Ja. Wie verbindlich der ist. Also ich bestehe ja auf einen Liefertermin. Ich bestelle ja nicht Fahrräder und sage, schickt die, wann ihr wollt, sondern wir vereinbaren, das Fahrrad soll im April 26 kommen. Okay. Ob das jetzt am 1. oder am 30. kommt, das ist mir dann auch relativ egal. So genau muss ich es nicht haben. Aber es wäre schon schön, wenn es dann auch im April kommt, ja.
Okay. Und wenn du einen Liefertermin hast, hast du dann auch im Blick, ob du in der Woche auch aufhast und das annehmen kannst?
Ja, habe ich auch.
Genau. Glaubst du, dass das alle Händler machen?
In den Gesprächen mit vielen Händlern habe ich festgestellt, also ich mache es so, dass ich alle Fahrräder direkt beim Bestellen schon in die Warenwirtschaft eingebe und den geplanten Liefertermin sehe. Das heißt, ich weiß in meiner Warenwirtschaft, ohne dass ich auf die Portale der Händler gehe, kann ich in meiner Warenwirtschaft schon ablesen, in welcher Woche welche Fahrräder kommen. Ich weiß aber, dass das nicht der übliche Weg ist, ja.
Ja, also tatsächlich ist es so, der Empfänger ist in der Pflicht, Liefertermine im Blick zu behalten und auch auf Öffnungszeiten und sowas irgendwie da zu schauen, dass er auch da ist und nicht in dieser Woche vielleicht Urlaub oder Betriebsferien hat, sondern die Ware auch annehmen kann. Also da geht es schon auch ziemlich um Details. Also die Frage, in welche Pflicht ist dann, sind dann beide Seiten. Der Lieferant hat im Blick zu behalten, wann, wie deine Öffnungszeiten sind. Kann dir also kein LKW, vorfahren, während du eigentlich am Montags zum Beispiel immer zu hast. So, das geht nicht. Und umgekehrt bist du natürlich auch verpflichtet, irgendwie zu gucken, wann hast du es eigentlich bestellt und fällt der Liefertermin zum Beispiel auf eine Urlaubs- oder eine geschlossene Phase
in deinem Betrieb. Nun ist das wahrscheinlich aber nicht das große Problem, weil Fahrradhändler ja selten Urlaub machen.
Ja, wenn man das so betreibt wie du, dann ist der überall eigentlich Urlaub oder Arbeit, genau.
Nein, aber ich meine, also die meisten Fahrradgeschäfte haben doch, also 50 Wochen im Jahr geöffnet oder mehr sogar.
Das stimmt. Und vor allen Dingen muss man ja sagen, dass in den Zeiten, wo Fahrräder angeliefert werden, in den seltensten Fällen Betriebsferien sind. Die sind ja außerhalb.
Ich glaube, das ist kein reales Problem, oder?
Genau. So, jetzt gibt es auch da wieder Feinheiten, nämlich was die UV-Order betrifft. Die im Idealfall kann auf Veränderungen der UV-Order flexibel reagiert werden. Das heißt zum Beispiel 4 bis 8 Wochen nach der Erstellung. Also die Frage ist, bei wie vielen Fahrradlieferanten kannst du deine Vororder noch anpassen, nachdem du sie abgegeben hast?
Offiziell oder inoffiziell?
Nee, jetzt bleiben wir erstmal offiziell. Darum geht es ja. Also wir sprechen ja hier von Belieferungsverträgen. Wir sprechen von gesetzlichen Vorgaben. Wir sprechen von Regelungen aus dem Handelsrecht. Also insofern würde ich jetzt erstmal um die offizielle Version bitten.
Also offiziell gibt es eine Abnahmevereinbarung mit einem, na, ich nenne es jetzt mal beim Namen auch, mit Riso Müller, die mir das Tauschen und Verschieben von Fahrrädern ermöglicht. Okay. Ich kann es noch ändern. Also ich kann Farben, Größen, Ausstattung ändern bis zu einem gewissen Zeitpunkt, der aber auch festgelegt ist für jedes einzelne Rad dann.
Gut, aber das heißt, du hast die Möglichkeiten, jetzt zumindest bei diesem Lieferanten und für alle da draußen, das ist was, was euch euer Lieferant eigentlich ermöglichen sollte. Also ihr gebt eine Vororder zu einem gewissen Zeitpunkt an und ihr habt eine Frist, in der ihr das auch nochmal anpassen könnt. So, das wäre ideal, das wäre das, was wir partnerschaftlichen Umgang meinen. Jetzt kommen wir zu den spannenden Punkten. Änderung des Liefertermins und Anzeigen desselben. Der Lieferant informiert den Empfänger über Änderung des Liefertermins. Wie wirst du denn informiert, wenn der Liefertermin sich ändert? Und das ist ja in den letzten 3 Jahren sehr häufig passiert.
Auch wieder unterschiedlich von Lieferant zu Lieferant. Bei dem einen kommt eine E-Mail zu jedem einzelnen Auftrag mit der Auftragsnummer und der voraussichtlichen neuen Liefer-KW. Bei anderen muss ich nachfragen, kann das vielleicht im Portal nachlesen. Und bei wieder anderen kommt gar nichts.
Hier steht, du wirst informiert, und zwar schriftlich über die Änderung des Liefertermins. Und du akzeptierst, wenn du nicht widersprichst. Ja, also es muss völlig klar sein, du kriegst eine schriftliche Ankündigung, dass der Liefertermin sich ändert. Und sobald du nicht, also wenn du nicht widersprichst, hast du praktisch stillschweigend akzeptiert. So.
Okay. Auch das hatten wir ja schon mal hier im Podcast. Ich habe ja hier im Podcast auch aufgepasst. Das wurde schon mal berichtet, ich müsste dem geänderten Liefertermin, wenn er mir nicht passt, widersprechen. Schriftlich wahrscheinlich, oder?
Genau. Und jetzt kommt die Besonderheit. Wird der Liefertermin geändert, muss es möglich sein, eine Historie der Änderung zu führen. Das heißt, es bleibt ja häufig nicht bei einer Änderung des Liefertermins, sondern bei mehreren. Wenn du aber im Portal, im B2B-Portal oder in deinen sonstigen, wie auch immer du mit dem Lieferant kommunizierst, nicht nachvollziehbar bleibt, wie oft es schon Änderungen gegeben hat, dann dann ist es ja praktisch immer der erste Fall.
Das muss ich dokumentieren oder das muss der Lieferant dokumentieren?
Naja, sage ich mal so, wenn du dir sicher sein willst, dass du safe bist, solltest du es selber dokumentieren. Und wenn du Screenshots von der Seite machst. So, das heißt, du hast das erste Mal akzeptiert, der Liefertermin ändert sich, du hast das erste Mal akzeptiert, indem du nicht widersprochen hast, machst einen Screenshot von der Seite, dann ändert sich der Liefertermin das zweite Mal, dann überlegst du dir schon, ob du das nochmal akzeptieren willst, im Zweifelsfall wieder einen Screenshot von der Seite und beim dritten Mal widersprichst du und setzt sozusagen eine Frist. Und die Frist, die du setzt, hat ja auch damit zu tun, wie oft hast du sozusagen der Änderung schon zugestimmt. So, das ist ja davon abhängig. Also wenn du schon zweimal akzeptiert hast, dann ist vielleicht beim dritten Mal darf die Frist auch kürzer sein, weil du hast ja schon zweimal auch eine Frist zugelassen.
Okay, das ist ja alles noch normales Vertragsrecht, hätte ich beinahe gesagt. Und da gibt es jetzt eine Lösung oder eine Matrix, in der ich arbeiten kann? Oder was ist und was? Was macht die Lieferverträge?
Naja, ich glaube, dass das so, wie wir es jetzt gerade beschreiben, nicht allen klar war, also nicht allen bewusst ist, also wie sehr sie auch praktisch selber dokumentieren sollten, wie sie Dinge akzeptieren oder durchlaufen lassen oder nicht. Ich kenne das aus den Gesprächen mit den Händlerinnen, dass doch die meisten gar keine Dokumentation darüber haben, wie oft sie stillschweigend akzeptiert haben. Und wenn sie das nicht haben, dann überlegen sie immer, wie oft ist das eigentlich passiert und wann war das nochmal genau und wie lange hat es danach gedauert und wie lange ist der Termin schon gerissen und nicht. Also, dass das eigentlich nicht vorhanden war. Also, das bedeutet natürlich, dass genau das zu pflegen ist, also einzupflegen ist. Und es betrifft ja häufig dann auch nur einzelne Räder. Das heißt, du hast eine Vororder, ein Teil wird geliefert, ein Teil nicht. Also das muss man schon beachten. Also hier der deutliche Hinweis an die Händler, dokumentiert das, wenn ihr nachher noch die Möglichkeit haben wollt, irgendwie wieder zu widersprechen.
Okay.
Gut, dann Lieferverzug und mögliche Rechtsfolgen. Also widerspricht der Empfänger, das ist in dem Fall der Händler oder die Händlerin, einem geänderten Liefertermin, setzt er eine angemessene Frist. Und angemessen hängt davon ab, wie die Historie dieses Lieferverzugs irgendwie schon stattgefunden hat. Das ist das, was ich gerade meinte. Die Angemessenheit der Frist kann, also hier ist es beschrieben, bei einer Lieferankündigung von ursprünglich 10 Monaten kann eine Frist von 6 Wochen angemessen sein. Also du hast 10 Monate Lieferfrist genannt bekommen und dann gibt es sozusagen aus welchen Gründen auch immer eine Lieferverzögerung, dann kann eine Frist von 6 Wochen später angemessen sein und bei einer wiederholten Lieferverzögerung eine Frist von 2 Wochen. So, okay. Das heißt, die wird kürzer, weil du, weil es ja schon eine Folge von was ist. Und das ist genau der Punkt, wo es dann spannend wird. Ich glaube, genau so hat bei uns in der Fahrradbranche bisher keiner gearbeitet und keiner gehandelt.
Ja, das ist natürlich, wir sind jetzt ja alle ein bisschen gebrannte Kinder durch das Liefern von irgendwie 12 oder 18 Monaten zu spät gelieferten Fahrrädern. Und ich weiß gar nicht, ob sowas noch mal jemals wieder vorkommen wird. Aber natürlich genau durch so eine Situation lernt man ja, dass man sich für sowas vielleicht auch mal ein bisschen wappnet und da vernünftig arbeitet. Und darauf zielt das dann ab, oder?
Genau, darauf zielt es ab. Aber auch klar, wer ist zu was verpflichtet? Also ich meine, ohne Historie kannst du auch keine angemessene Frist setzen. Das ist einfach kaum möglich, es sei denn, du erinnerst dich ganz genau oder jemand anders, der sozusagen die gleichen Fahrräder führt, hat diese Historie, dann, aber ich sage es mal, eher geht das nur schwer oder gar nicht. Und dann geht es ja auch um Schadensersatzforderungen, auch das ist beschrieben, um Schadensersatzforderungen zu verhindern und genau darum geht es ja. Wir wollen hier überhaupt nicht, wir wollen hier eigentlich ein gutes Miteinander klären, und nicht irgendwelche Schadensersatzansprüche heraufbeschwören. Aber um sie zu verhindern, können unter anderem folgende Ausweichmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Nutzung des Händlernetzes, das heißt irgendwie so, dir fehlt Ware, dann kannst du natürlich irgendwie Fahrräder vielleicht auch woanders beziehen und kannst irgendwie sozusagen das, deine Lücke irgendwie abfedern. Das tun wir ja im VSF schon ausführlich. Es gehen ja sehr, sehr viele Räder von Händler zu Händler, damit Lücken gefüllt werden, die vielleicht über die Lieferkette nicht im Moment nicht lieferbar sind. So, das tun wir schon. Alternative Konfigurationen anbieten. Das ist natürlich das, was der Lieferant dann macht. Also zu sagen, ich kann dir das Rad in der ursprünglichen Konfiguration nicht liefern, aber ich biete dir alternative Konfigurationen an. So, das finde ich, wird viel zu selten offensiv und vor allen Dingen auch genau spezifiziert gemacht. Und die Umgestaltung des Auftrags, zum Beispiel eine Anrechnung auf eine neue Lieferung. Du kannst sagen, ich bin jetzt so sehr im Verzug, ich rechne dir einen gewissen Teil an, wenn die nächste Lieferung kommt, und dann verändern wir sozusagen die Vereinbarung. Hast du das erlebt schon?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, löst das ja mein Problem nicht. Also um welche Schadensersatzforderung geht es jetzt? Um die, wenn ich Fahrräder nicht abnehme oder wenn ich keine bekomme?
Fahrräder nicht abnehmen und keine bekommen, es geht ja immer um beides, ne? Also es geht
beide. Der Schaden liegt ja dann woanders jeweils.
Genau.
Also die nicht abzunehmen, wie gesagt, verstehe ich. Also das ist ja auch dann tatsächlich so gelaufen, dass die Händler den Schadenersatz pro Fahrrad quasi gezahlt haben. Also ich kenne einige, die für Nichtabnahme eine Menge Geld bezahlt haben, für jedes nicht abgenommene Rad.
Ja.
Ich kenne aber keinen, wirklich niemanden, der mir bekannt ist, der für nicht gelieferte Fahrräder Betrag X bekommen hat.
Ja, weil du da auch nur bedingt einen Anspruch drauf hast. Also da kommen wir gleich noch dazu. Aber das können wir auch vielleicht unseren Gast gleich mal fragen. Das ist eine der Fragen, die wir unserem Gast gleich stellen sollten.
Wir können ja dann gleich den Gast fragen. Wie geht es denn bei dir weiter, Uwe?
Auch eine ganz klare Empfehlung, was viel zu selten gemacht wird. Der direkte Kontakt vom Lieferanten zum Endkunden entlastet den Händler bei Lieferverzug. Das heißt, wie oft wissen wir, dass die Händlerinnen und Händler da draußen ihren Kunden zum wiederholten Mal sagen müssen, das Rad verzögert sich noch, es kommt später und so weiter. Es gibt aber ein paar Lieferanten, die dann direkt Kontakt mit dem Kunden aufnehmen. So, oder Dinge sichtbar werden lassen, dass der Händler das benutzen kann. So, das heißt, irgendwie so der direkte Kontakt zum Kunden hilft natürlich bei Lieferverzug, und das wird viel zu selten genutzt. Entlastet den Händler.
Auch eher graue Theorie, glaube ich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Hersteller meine Endkunden anrufen und mit denen nette Gespräche führen. Ich habe eher das Gefühl, da haben die weder Zeit noch Kapazität für das zu machen. Ich glaube, der Hase liegt hier woanders im Pfeffer. Ich habe eher die Vermutung, dass die Händler ihre Kunden nicht schnell und gut und früh genug informieren, weil nämlich die gar nicht mitkriegen, dass sie selber im Lieferverzug gegenüber den Endkunden sind.
Da wären wir ja wieder bei der Dokumentation.
Da sind wir nämlich bei der nächsten Baustelle. Also erstmal muss ich feststellen, dass das Fahrrad mir nicht rechtzeitig geliefert worden ist. Das ist im Warenwirtschaftssystem, wenn du die Vororder gut eingepflegt oder die Bestellung gut eingepflegt hast, bei vielen relativ leicht sichtbar, durch verschiedene Farben oder Ausrufezeichen. Aber dann muss ich auch feststellen, dass ich den Liefertermin gegenüber dem Endkunden reiße, und dann muss ich natürlich in die Kommunikation gehen und nicht warten, bis der anruft und sagt, wo ist mein Rad, und dann sagen, ja, nee, ist noch nicht da, ist verschoben worden. So, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist zu oft passiert. Das Proaktive an den Endkunden rangehen ist, glaube ich, auch ein Fehler, der sehr oft von Händlern gemacht wurde. Und es ist nicht so einfach, wie man das jetzt, also klar, wenn ich jetzt über ein Rad rede, ist das sehr einfach. Ich rufe da an und sage ihm das. Aber es waren ja zu den Zeiten jede Woche 30, 40 Kunden, die ich anrufen musste und sagen musste, ja, das dauert noch. Das und das ist passiert und das wird demnächst passieren. Das war zu Zeiten, wo viele Lieferverzögerungen waren, eine Tagesaufgabe.
Ja, es gibt tatsächlich wohl Lieferanten, wo die Kunden dann direkten Einblick auf den aktuellen Produktionsstand haben und wo das Fahrrad ist und so weiter. Und das ist zum Beispiel, das wäre ja eine digitale Lösung, die durchaus hilft. Aber du bist als Händler natürlich nie von der Kommunikation befreit. Also darum geht es nicht. Es geht nur um die Unterstützung, die dir ein Lieferant bieten kann, damit du als Händler da nicht dauernd in der Not bist.
Ja, also eine Live-Nachverfolgung, in welchem Produktionsstatus mein Fahrrad ist, finde ich natürlich super.
Ja.
Kenne ich auch bisher nur einen Hersteller, der es macht. Weil ich kenne ja auch nicht so viele, von daher, aber einen kenne ich, und das ist natürlich super. Da ist es auch relativ selten, dass die Kunden dann doch mal extra nachfragen. Aber wenn da eine Verzögerung aufkommen müssen, also dann sehe ich mich schon in der Pflicht als Händler trotzdem zu informieren.
Es gibt einen Punkt, der hier nochmal beschrieben ist, der absolut wichtig ist. Wird die Ware in einer Frist, die praktisch nach einem geänderten Liefertermin und sowas in dieser Frist nicht geliefert, kann der Händler vom Kaufvertrag zurücktreten. Das ist ja klar. Also in dem Moment, wo du sagst, ich akzeptiere diese Frist nicht mehr, weil du hast schon mir zweimal eine Nachfrist gegeben, kannst du vom Kaufvertrag zurücktreten. Und wenn der Lieferant nicht liefern kann, kann für die entgangene Marge Schadensersatz gefordert werden. Hier geht es sozusagen nicht nur um die Frage, kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, sondern es ist ja auch was, das ist das, was du meintest, das hilft mir nicht, entgeht dir ja Marge. Also dir geht ja, du hast einen Margenverlust. So, wenn du Räder nicht verkaufen kannst, weil sie dir nicht geliefert werden und du dich eigentlich auf den Lieferanten verlassen hast. Und da gibt es eben so Anhaltspunkte, ab wann ist eine Schadensersatzforderung hier auch denkbar. Und das, wie gesagt, das wollen wir alle nicht, aber da gibt es Möglichkeiten. Und das ist in diesem Leitfaden, finde ich, ganz anschaulich beschrieben.
Ja, und das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass das passiert ist.
Genau.
Also liegt vielleicht daran, dass ich viele große Händler, die damit wahrscheinlich tatsächlich gearbeitet haben, nicht kennen. Aber bei den Händlern, die ich so kenne in meiner Größenordnung, habe ich das noch nie gehört, dass jemand wirklich im großen Bereich Schadensersatz bekommen hat.
Wir wollen das nicht heraufbeschwören, aber es geht ja hier um klar zu machen, was sind Rechte und Pflichten aus dem Handelsrecht und um was geht es hier eigentlich. Und ich glaube, das ist für die Händlerinnen da draußen und Händler doch irgendwie sehr spannend und vielleicht auch erhellend, dass man da irgendwie Möglichkeiten hat. Nächster Punkt, Annahmeverzug und mögliche Rechtsfolgen. Verweigert der Empfänger die Annahme der bestellten Ware, trägt er alle Risiken und Kosten der Lagerung bzw. des Transports. Wir haben hier in dem Workshop irgendwie spannende Beispiele gehabt. Du hast also nicht ordnungsgemäß widersprochen und hast auch keine Fristen gesetzt, dann kommt irgendwann die Ware und du willst sie aber nicht mehr haben, dann ist sozusagen das Verweigern der Annahme, das kann dir ein echtes Problem machen, weil wenn im Rahmen dieses Transports, also ich sage jetzt mal, der LKW-Fahrer verunglückt danach oder dass die Ware wird gestohlen von seinem LKW herunter, dann ist das deine Ware gewesen und dann hast du sozusagen die Risiken zu tragen. Und das ist ja schon ein eklatantes Problem. So, also klar ist, dass eine Verweigerung der Annahme keine gute Lösung ist.
Nee, das ist, glaube ich, auch, ja, ich weiß nicht.
Da bist du ganz entspannt, ne? Käme für dich auch gar nicht in Frage, ne? Ist für dich nicht kein Teil deiner Historie gewesen?
Nein. Also jetzt für mich persönlich nicht. Ich weiß zwar von einigen, die dann die Annahme verweigert haben, aber das ist ja dann auch nicht so, dass die meisten haben nicht in meinen Gesprächen, die ich geführt habe, die meisten nicht erzählt, die haben einfach die Annahme verweigert, sondern die haben gesagt, ihr habt eine Lieferung angekündigt, 40 Fahrräder, ich habe euch gesagt, mein Lager ist voll, ich habe keinen Platz, ich könnte die nur auf der Straße lagern, bitte schickt sie jetzt nicht. Und dann haben sie trotzdem geschickt.
Ja.
So, und da ist natürlich schon ein Streitfall. Also wenn ich denen schon gesagt habe, ihr könnt keinesfalls schicken, es ist unmöglich für mich, die anzunehmen, das dann doch noch zu schicken. So, da habe ich dann ein paar Mal gehört, ja, dann haben sie den LKW-Fahrer wieder weggeschickt und so.
Ja.
Alles mit den Rechtsfolgen, die du beschrieben hast, das sehe ich schon ein. Aber wenn ich keinen Platz habe, dann habe ich oder kein Geld.
Aber das betrifft den nächsten Satz, nämlich hat der Händler um Lieferaufschub gebeten und der Lieferant nicht widersprochen und liefert die Ware dennoch, trägt der Lieferant die Kosten.
Ah, siehst du.
Damit ist es schon wieder geklärt.
Und damit ist es, so war es nämlich oft.
Ja, genau. Also dann bist du aus dem Risiko raus, wenn du schon widersprochen hast und hast sozusagen keine Reaktion gekriegt. So, und ich glaube, damit wären wir ja auch schon wieder einen Schritt weiter, nämlich die Klärung der Frage, ich habe ja schon widersprochen, er liefert trotzdem, was ist denn dann eigentlich? Gut, ich bin ja jetzt mal gespannt auf Ulf, der jetzt gleich bei uns erscheinen wird. Und Ulf wird uns vielleicht auch nochmal Sparringspartner sein bei den Fragen, die wir aus diesen Punkten übrig haben und bei der Gewährleistungsabwicklung und deren Ausgestaltung. Das ist nämlich nochmal, da wird's richtig zum Krimi.
Seit mehr als 25 Jahren steht Linexo für Vertrauen und faire Partnerschaft im Fahrradfachhandel. Das Unternehmen vereint Leasing und Versicherung. Transparent, fair und alles aus einer Hand. Im Leasinggeschäft sieht Linexo den Fachhändler als starken, eigenständigen Partner auf Augenhöhe und als zentralen Bestandteil des gemeinsamen Erfolgs. Besonders hervorzuheben ist die gelebte Verlässlichkeit. Linexo hat seine Leasingkonditionen langfristig bis 2030 festgeschrieben. Ein klares Bekenntnis zu Stabilität und Fairness.
Ja, damit dann alle meine Fragen beantwortet werden, haben wir Ulf eingeladen, Ulf Blume. Und Ulf ist ja als Berater tätig und Jurist und ihr kennt ihn alle. Er war schon mal bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Ulf.
Ja, gleichfalls. Es ist mir immer eine Freude und auch eine gewisse Ehre, natürlich hier von euch interviewt zu werden. Vielen Dank.
Ja, ich habe ja eine Menge Fragen.
Vielleicht mal die allererste, die Thorsten eigentlich schon ein bisschen auf der Lippe hat. Wir haben vor 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, 1,5 Jahren, hatten wir schon mal einen Podcast zum Thema, der eigentlich Ähnliches berichtet hat als das, was wir jetzt gerade schon mal aufgesprochen haben. Und was ändert sich eigentlich dadurch, dass wir jetzt mit dem ZIV zusammen und mit der BAIKO und mit Vertretern aus den Verbänden einen Workshop gehabt haben und daraus ein Leitfaden entstanden ist, der jetzt öffentlich wird? Also was würdest du denn sagen, deine Einschätzung, was ändert sich dadurch, statt jetzt nur einen Workshop auf der Jahrestagung zu machen und darüber zu sprechen?
Ja, ganz kurze Reprise dazu. Genau, es gab mehrere Workshops für Beziehungen zwischen Händlern und Herstellern und Handelsrecht, den ich gemacht hatte auf der Jahrestagung. Und daraus ist ja diese Idee der Erstellung eines gemeinsamen Leitfadens entstanden. Und dann wurde eingeladen, dann haben wir uns getroffen und haben einen Tag sehr sinnvoll und konstruktiv diskutiert. Und herauskommen ist ein Leitfaden. Und was ändert sich jetzt mit dem Leitfaden? Natürlich erst einmal gar nichts, außer dass es ihn gibt. Aber es ändert sich natürlich nach meiner Einschätzung viel, weil eine Öffentlichkeit geschafft oder sagen wir mal, dieser Leitfaden oder dieses Thema ist in eine große Öffentlichkeit geschafft hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, und zwar jeglicher Verband, und der ZIV war ja zum Beispiel dabei, das ist ja das Sprachrohr der Hersteller oder vieler Hersteller, die haben jetzt die Möglichkeit, ganz gezielt mit diesem Thema auch umzugehen und das auch für sich weiter zu verarbeiten. Denn das war ja das Ziel, möglichst gute Beziehungen nicht nur sozusagen zwischenmenschlich zu haben zwischen Händlern und Herstellern, sondern das auch zu manifestieren in allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in Lieferantenverträgen und Bedingungen. Und die gehen ja eigentlich erstmal vom Hersteller aus. Und jetzt liegt der Spielball natürlich so ein bisschen bei den Herstellern. Diese, finde ich, sehr konstruktiven und guten Elemente aufzugreifen, die dieser Leitfaden bietet, und die möglicherweise bei sich umzusetzen, die dann da in Erscheinung treten in allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Lieferantenbeziehungen zu den Händlern.
Okay, jetzt verstehe ich. Also für mich ist ja wichtig, mit der Handvoll Räder, die ich bei einem Hersteller bestelle, werde ich ja kaum in die Gelegenheit kommen, zu sagen, ich finde den Vertrag, den ich hier unterschreiben muss, damit ich diese Handvoll Räder bekomme, eigentlich total blöd, weil da Sachen drinstehen, die ich unvorteilhaft finde, in die eine, in die andere Richtung, und die widersprechen auch diesem Leitfaden, den ich mal gelesen habe, der hier doch öffentlich ist. Dann wird auch dieser Hersteller für die Handvoll Räder diesen Vertrag wahrscheinlich für mich nicht ändern, oder?
Davon ist zumindest nicht auszugehen, es sei denn, du nimmst eine ganz, ganz große Menge ab. Ich weiß, dass es, je größer der Abnehmer ist, desto flexibler wird die Ausgestaltung der Lieferantenkonditionen und Bedingungen. Das ist ja nicht immer nur monetär zu betrachten, also an Prozenten, die man da bekommt, oder Rückvergütungen, sondern auch an sozusagen diesen Soft-Goods, Konditionen. Also wie handhaben wir die Reklamationsbearbeitung und dergleichen mehr? Das gibt's schon. Das wird dir in erster Linie nichts nützen. Ich setze eher darauf, dass, da es diesen Leitfaden gibt, immer mehr Öffentlichkeit darüber entsteht. Und dass man natürlich auch die Frage stellen kann, wenn jetzt Hersteller A oder B im ZIV ist, aber deren allgemeine Geschäftsbedingungen oder Lieferantenbedingungen überhaupt nicht dazu passen wollen, was in diesem Leitfaden steht, dass man schon mal die Frage stellen kann, ja, warum ist das denn so?
Ich würde auch anders denken. Vielleicht bin ich da auch naiv, Ulf, klär mich da auch mal drüber auf, wie naiv ich wirklich bin, dass ich sagen würde, auch darüber kann ja eine Öffentlichkeit hergestellt werden, nämlich wenn ein Lieferant sozusagen sich sehr stark abweicht von dem, was in den Empfehlungen steht, dass man sagt, ich mache das jetzt auch mal öffentlich und vielleicht auch nicht ich alleine, sondern das eben über einen Verband zu tun und dann eigentlich Druck auszuüben, weil man sich auf so einen Leitfaden beziehen kann. Also wenn du dich, Thorsten, einzeln auf das Handelsrecht beziehst, ist es ja das eine. Und dann würde der vielleicht mit seiner Rechtsabteilung dir entgegnen, wir sehen das ganz anders. Aber wenn du einen öffentlichen Leitfaden hast, auf den die Verbände sich geeinigt hast, kannst du dich direkt drauf beziehen.
Das sehe ich ähnlich. Also natürlich kann man erstmal sozusagen so einen Soll-Ist-Abgleich vornehmen. Das kann man ja auch als Fachhändler machen, dass man diesen Leitfaden einsieht und sagt, ja, lieber Lieferant, das geht dem aber konträr. Was sagst du denn dazu an den und den Punkten? Finde ich das nicht schön? Überlege dir doch mal, ob du da nicht vielleicht fürs nächste Jahr was ändern magst. Ich glaube nicht, dass es da mit Konfrontativität gut beschaffen ist oder dass man da gut beraten ist, das ist ja ganz klar, sondern eher so auf steter Tropfen hüllt den Stein. Aber natürlich kann man auch da eine Öffentlichkeit herstellen, Uwe, ganz genau.
Okay, also vielleicht für mich dann als Idee mit meiner Handvoll Rädern werde ich natürlich nicht viel Einfluss nehmen können, aber die Bewertung des Herstellers wird sich vielleicht ändern. Also wir machen ja oft Lieferantenbewertung. Jetzt könnte ich ein bisschen objektiver an die Sache rangehen wahrscheinlich, ne? Also wie nah ist denn dieser Vertrag an zum Beispiel diesen Leitlinien dran? Und danach bewerten, anstatt nach dem Gefühl, was ich bisher gemacht habe. Ach, die waren ganz kumpelig und die haben mir einen Iberico-Schinken noch rechtzeitig geschickt. Also dann kriegen sie doch wieder eine gute Note im Vergleich zu, es ist an den Leitlinien dran oder eben nicht, oder?
Genau, wir haben eine objektive Messlatte oder ein Messkriterium jetzt geschaffen dadurch, ne? Das Schöne ist ja, dass das nicht nur sozusagen aus der Feder eines Handelsverbandes stammt, sondern dass gemeinschaftlich Hersteller verschiedener Couleur und Handelsvertreter sich an einen Tisch gesetzt haben und das gemeinsam erarbeitet haben. Das hat also auch nicht nur einen Anschein, sondern das genießt damit einen gewissen Objektivitätscharakter oder es hat einen Objektivitätscharakter. Und das kann man als Messgröße einsetzen, natürlich. Und da wird auch niemand was gegen sagen können. Und da kann man sich auch nicht bei seinem Verband als Hersteller jetzt beschweren. Und nehmen wir mal an, der Hersteller findet das ganz unmöglich. Dann kann er schlecht zum ZIV gehen und kann sagen, ja, aber was schreibt denn da in eure Sachen rein?
Ja, und ich glaube, es gibt auch einen wesentlichen Unterschied. Erstmal, der ganz banal ist, die wenigsten Händler klappen ja das Handelsrecht auf und blättern nach, was für welcher Passus jetzt für sie zuständig ist oder was sie brauchen können da draus. Und deswegen haben wir hier eine Übersicht gemacht, wo man auch nachlesen kann. Und du weißt ja auch aus den Thorsten, aus den Gesprächen, die wir mit den Händlern haben und aus den Workshops, dass nicht jeder das so ganz eindeutig und klar sieht, wie du das handhabst, weil du vielleicht irgendwie schon das ein oder andere Mal damit konfrontiert warst.
Und ich hatte es dann beim letzten Mal ja schon gesagt, ich habe ja mal eine Untersuchung darüber gelesen, wie viel Zeit man braucht, wenn man alle Verträge, die einen betreffen und schon als Privatperson komplett durchlesen würde. Da wären die ersten 100 Arbeitstage im Jahr schon weg. Da ist das Handelsrecht noch gar nicht dabei, da habe ich das noch gar nicht gelesen. Ich kann ja nicht alle Verträge lesen. Ist jetzt mit diesem Leitfaden, habe ich da quasi was an der Hand, was mir das ein bisschen verkürzt und ein bisschen einfacher macht, Ulf?
Naja, schon. Indem man, wie die Juristen, aber auch andere Wissenschaftler sagen, kursorisch liest. Also ne, du liest ja nicht alles. Du liest ja nicht alle Teilnichtigkeitsklauseln zum Beispiel, sondern du liest die wesentlichen Dinge. Und da bietet dieser Leitfaden ja so stichpunktartig schon Anhaltspunkte, wo man im Vertrag nachgucken muss, im jeweiligen Lieferantenvertrag. Also das kann man schon machen. Dass man da reingucken muss in diesen Vertrag, in den jeweiligen, das bleibt trotzdem, würde ich sagen, eine Pflicht des Fachhändlers oder der Fachhändler auf jeden Fall. Denn allein, dass es den Leitfaden gibt, kuriert ja nicht das Lesen von Verträgen.
Okay, habe ich verstanden, Ulf. Alles klar. Soweit ist es klar. Und ich finde, dass wir hatten große Probleme mit Liefern und Annahme und Verzögerung und. Die sind ja weitestgehend aus der Welt und jetzt gibt es auch kaum noch Streit oder Differenzen über diese Geschichten. Klar, das, was alltäglich anliegt, und es wird mal ein Rad gar nicht geliefert und, und. Das kann ja alles passieren, und da sind wir jetzt ganz gut im Bilde. Das größere Problem, was wirklich jeden Tag passiert, ist die Reklamationsabarbeitung, die ich mit Fahrradherstellern habe. Das ist so ein Ding, was irgendwie täglich passiert. Steht da dann auch da was dazu drin?
Ja, da kann ich mal nochmal vorbeugen. Es gibt eine Gewährleistungsabwicklung und deren Ausgestaltung. Das ist beschrieben, und für die Gewährleistungsfälle ist der Lieferant zuständig. Das ist schon mal ganz klar benannt. Und bei bestimmten Bauteilen von Fahrrädern ist der direkte Weg zum Teilelieferanten ein gängiger und abkürzender Prozess. Hier haben wir beschrieben, was in der Fahrradbranche üblich ist. Also man kann das ja nicht ignorieren, dass wenn du ein Rad hast, wo eine Shimano-Narbe dran ist, dass dann ganz häufig auch an Shimano direkt verwiesen wird und nicht der Umweg über den Hersteller gemacht wird. Das ist ja auch zum beiderseitigen Nutzen, wenn der Prozess abgekürzt wird. Also das ist schon so. Die Zuständigkeiten sind aber klar beschrieben. So, und da, das sind so Punkte, die stehen hier drin, und da kommen wir auch zu ganz spannenden Details. So, und Ulf, du ergänzt bitte gerne und widersprichst, wenn ich etwas falsch zitiere. Der Letztverkäufer hat das Wahlrecht, bei wem er die mangelhafte Ware reklamiert. Anderweitige Regelungen sind unwirksam. Das heißt, der Händler kann sich aussuchen, ob er sich an den Fahrradhersteller oder an den Teillieferanten wendet. Ist das richtig?
Das ist korrekt, genau. Also mein Paradebeispiel dafür ist immer die Firma Roloff mit ihren Getriebenarben. Die sind die einzigen, die warten, respektive auch reparieren können. So. Und deswegen, wenn man jetzt so ein Fahrrad hat mit einer Rohloff-Narbe und da ist irgendwas dran als Fachhändler, dann ist es natürlich, steht es einem theoretisch frei, das zum Hersteller des Fahrrads zu schicken, und der schickt es dann zu Rohloff nach Kassel. Oder aber man schickt es direkt zu Rohloff nach Kassel, dann geht es nämlich viel schneller. Das ist eigentlich ein Fall von Best Practice, der dieses Wahlrecht einschließt und diese strikte Regelung: der Letztverkäufer, also der Händler, schickt es an den Hersteller des Fahrrades, der Hersteller des Fahrrads schickt es an Komponentenhersteller und so weiter, umgeht. Und das ist sinnvoll und gut. Es gibt natürlich Hersteller, die sich diese Regelung, die in Teilen der Branche ja da ist, wie ich gerade beschrieben habe, zunutze gemacht hat und gesagt hat, naja, wir oktroyieren dem Händler jetzt mal auf, bei allen Teilen, die nicht wir selber gemacht haben, was also Rahmen und Gabel dann nur wahrscheinlich betrifft, direkt den Hersteller der Sache zu kontaktieren in einem Reklamationsfall, und der muss das tun. Und so eine Regelung ist tatsächlich unwirksam, weil ich ja mit Clarks oder so nicht unbedingt ein Rechtsverhältnis oder eine Vertragsbeziehung habe als Fachhändler, der aber die Bremse hergestellt hat, die an irgendeinem Fahrrad dran ist. So. Und natürlich habe ich da das Wahlrecht, als Händler im Zweifelsfall an den Hersteller des Fahrrades mich zu halten. Und das ist auch gut und sinnvoll. Und alles andere geht nicht.
Ich will jetzt eine Ergänzung machen. Hier steht nämlich auch ein Punkt, der das auch noch mal ein bisschen beschreibt. Ein Ticketing beim Fahrradlieferanten sichert die Nachvollziehbarkeit der Gewährleistungsfälle und deren Häufigkeit. Also wir sagen schon, wähl dir das aus, und du kannst es auswählen und nimmst ja im Fahrradhandel üblicherweise die Abkürzung. Aber der Fahrradlieferant, der Hersteller, der muss eigentlich davon Kenntnis haben. Weil wenn er die Kenntnis nicht hat, weiß er ja gar nicht, wie viel von diesen Produkten irgendwie schadhaft sind oder wie häufig Reklamationsfälle oder Gewährleistungsabwicklungen auftreten. Und dieses Ticketing, das machen nur wenige. Und das empfehlen wir doch hier ganz dringend.
Genau, da spielen verschiedene Rechtsgebiete ineinander. Also einerseits natürlich dieses klassische Gewährleistungsrecht aus Kauf von Verbrauchsgütern, was du gerade beschrieben hast. Und andererseits die Produkthaftung bzw. die Produktsicherheit und die jeweiligen Gesetze, die dahinter stehen. Also der Hersteller muss wissen, ob eine gewisse Charge seiner Räder irgendwo häufig mangelhaft ist. Das kann ja auch einen Rückruf induzieren, möglicherweise, ne? Und deswegen ist dieses Ticketing ein sinnvolles Instrument, anzuzeigen, in der Handelskette gibt es Probleme bei Teil X oder Teil Y bei meinem Produkt, was ich ausgeliefert habe.
Für mich die viel entscheidendere Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, Ulf. Du hast gesagt, ja, dann ist dieser Vertrag unwirksam. Also ich habe mit dem Hersteller den Vertrag geschlossen, dass ich Shimano-Narben immer bei dem Shimano-Importeur reklamieren muss und der sagt auch, auf alle anderen Teile übrigens auch, Schutzbleche da und dies und das da. Und jetzt habe ich das auch gemacht, aber irgendwann stelle ich fest, einer dieser Importeure oder Hersteller, die da die Reklamation bisher gearbeitet haben, akzeptiert die Reklamation nicht mehr. Jetzt gehe ich wieder zu meinem Hersteller und sage, das wird, ich werde da nichts, ich schicke das jetzt alles zu dir. Steht aber im Händlervertrag drin, ich muss das zu dem anderen schicken. Und dann bin ich raus aus der Nummer, weil dieser Vertrag unwirksam ist?
Nee, der Vertrag ist nicht unwirksam, sondern die Klausel ist unwirksam.
Die Klausel, ja, das ja, meine ich.
Also der ganze
nicht, Vertrag nicht, der, ist nicht, nicht in Gänze, das ist schon klar. Aber
genau, sondern die Klausel ist nicht wirksam, weil sie, ja, weil einfach im Gesetz etwas anderes steht, und zwar ein Wahlrecht. Also Wahlrecht impliziert ja die Möglichkeit zu wählen, wie der Name schon sagt. Und man wird immer den Letztverkäufer in Bezug auf den Hersteller als den schwächeren Partner natürlich ansehen. Und deswegen kann man nicht einfach als Hersteller hergehen und können sagen, ich setze mich über geltendes Recht hinweg, auch wenn der andere es unterschreibt. Das ist ja in allen Verträgen so. Deswegen gibt es ja auch diese Teilnichtigkeitsklausel, dass wenn ein Bestandteil unwirksam ist, man entweder die Buchstaben des Gesetzes hinzuzieht, also guckt, was steht im Gesetz, und wir nehmen das analog, oder eine Regelung nimmt, die gesetzeskonform natürlich der Intention beider Vertragsparteien am nächsten kommt. Und hier würde man sagen, gut, das Teil muss reklamiert werden, das ist ja Gewährleistungsrecht, wunderbar. Und der Händler nutzt das Wahlrecht, nolens volens in dem Moment, weil der Komponentenhersteller es nicht reklamieren will. Ja, dann geht er eben an den Hersteller des Fahrrads, wo auch seine originäre Vertragsbeziehung übrigens herrührt.
Das steht übrigens auch im nächsten Punkt. Grundsätzlich ist für die Aufwandsentschädigung im Gewährleistungsfall der Fahrzeuglieferant zuständig. Insofern ergänzt er gegebenenfalls die bereits erfolgte Aufwandsentschädigung des Teilelieferanten. Also es gibt da auch nochmal die Frage, wer ist denn dann für die Aufwandsentschädigung zuständig? Ist das dann in dem Fall Roloff oder Shimano oder ist es sozusagen der Fahrzeughersteller X und Y? So, also da ist deutlich beschrieben, es ist grundsätzlich der Fahrradhersteller und der kann oder muss im Zweifelsfall die Aufwandsentschädigung des Teillieferanten ergänzen.
Genau. Und durch diese paar Sätze im Klartext sozusagen haben wir auch ganz viel Rechtsunsicherheit, glaube ich, aus bestehenden Verhältnissen oder auch aus dem Markt herausgenommen, nach meiner Wahrnehmung. Weil ihr werdet es wahrscheinlich als Verband auch häufig erleben, ich erlebe es natürlich auch häufig, dass Leute an mich herantreten, gerade Fachhändler, und die sagen, ja, wie machen wir denn das jetzt mit der Aufwandsentschädigung? Da will eigentlich keiner richtig bezahlen. Und hier haben wir in einem Konsens zwischen der Vertretung der Hersteller und der Vertretung der Händler oder einigen Vertretern der Händler klar gemacht, wie es geregelt werden muss und wie es abläuft.
Ist denn auch klar geregelt, in welcher Währung bezahlt wird? Wird in Socken oder Schläuchen bezahlt oder wird es in Euro gemacht?
Arbeitsleistungen werden entsprechend der Arbeitswerteliste vergütet. Die Arbeitswerteliste ist nun schon lang genug auf dem Markt, dass jeder sie kennen sollte. Und als Mindeststundensatz empfehlen wir 60 Euro, um den gestiegenen Lohnkosten angemessen gerecht zu werden. Wir sprechen natürlich von 60 Euro netto und es geht um das Verhältnis zu den eigentlichen Stundensätzen, die in den Betrieben vorherrschen.
Genau, das war, wenn ich da richtig noch das in Erinnerung habe, an dem Workshop schon für manche Vertreter der Industrie am Tisch so eine Art, ich will mal sagen, Aha-Erlebnis. Da wurde nicht stark gerungen in meiner Wahrnehmung, aber es war schon deutlich, dass der Handel der Herstellerschaft erklären musste, ja, wieso kann man denn nicht mit 25 Euro zum Beispiel zufrieden sein? Ja, weil das einfach nicht kostendeckend ist. So, ne, ganz einfach. Denn für Gewährleistungsabwicklung darf der Händler eigentlich nichts dran verdienen, tut er ja damit auch nicht. Aber das eben ganz viel auch mit beinhaltet. Also die wenigste Arbeit liegt ja meistens in der Reparatur des betreffenden Fahrrads selbst, also im Tausch des Bauteils mit anderen Worten, sondern in dem ganzen Handling drumherum. Da kommt der Kunde an und gibt dir das Rad und erzählt dir, was damit ist. Du musst es selber prüfen, du musst eine Diagnose stellen, du musst an den Hersteller herantreten, du musst diesen ganzen Prozess dokumentieren, du musst ein Ticket ziehen in einem Händlerportal deines Herstellers oder sonst wie. Also der administrative Aufwand ist einfach groß und wir sind eben nun mal ein Land, wo Lohnkosten einen erheblichen Teil einfach ausmachen und deswegen sind 60 Euro gut und richtig. Und auch das ist wiederum gut, dass man es mal öffentlich macht. Ja, wie viel kostet sowas eigentlich? Ne?
Also ich fasse zusammen, 60 Euro nach AW-Liste, also die Zeiten sind damit klar, also wie viel Zeitaufwand ich habe, ist klar, der Preis ist relativ klar, kann jetzt abweichen, plus, minus, was weiß ich, 10% habe ich ja, bin ich ja vielleicht noch willig, irgendwie nach oben oder unten, je nach Hersteller zu gehen. Dabei auf jeden Fall haben wir mal so eine Messlatte, wo es liegen sollte. Und der administrative Aufwand wird außerhalb trotzdem noch berechnet, also die Zeit dazu, oder wie habe ich das verstanden?
Ja, man kann und man sollte auch einen gewissen administrativen Aufwand berechnen. Ich habe ja nur gesagt, dass dieser Aufwand anfällt. Ja, das ist jetzt erstmal der Punkt. Und die Hersteller, Vertreter, das gar nicht so plastisch auf dem Zettel hatten.
Ist aber auch hier, Entschuldigung, Ulf, dass ich störe, auch genau beschrieben. Aufwendung für Transport und Verpackung sowie Arbeitskosten für den Umbau mangelhafter Bauteile sind in der Verantwortung des Lieferanten. Aufwendung für die Kommunikation zum Endkunden liegen beim Händler. Also das ist auch geregelt. Also auch hier nicht irgendwie anfangen und zu sagen, ich habe aber mit dem Kunden auch quatschen müssen und bis ich dann die Annahme gemacht habe und das Rad nachher wieder rausgegeben habe, da muss ich auch nochmal irgendwie 20 Minuten berechnen. Das gehört wirklich zum Deal dazu, dass das Händleraufgabe ist.
Darauf wollte ich gerade hinaus, Uwe, dass es ja da so eine Lastenverteilung gibt, auch eine konkrete Lastenverteilung gibt, die ja auch völlig richtig ist und die ja auch im zumindest auf Handelsseite im Bereich des unternehmerischen Risikos liegt. Wenn ich ein Bauteil oder irgendwie irgendwas verkaufe, ein Pedelec, ein Fahrrad in dem Falle, dann habe ich einfach ein gewisses unternehmerisches Risiko, dass der Kunde nochmal wiederkommt und was nachgebessert haben will und das muss ich selber tragen. Allerdings nicht vollständig. Und diese Teilung, wie muss ich das denn jetzt aufteilen an Handel und Hersteller, haben wir wesentlich konkretisiert.
Okay, dann versuche ich mal, das für mich zusammenzufassen und abzuschließen. Ich sehe den ganz großen Vorteil natürlich hier gerade beim Reklamationsrecht oder bei der Reklamationsabarbeitung und dass der Leitfaden zusammen mit dem ZTV gemacht worden ist. Der ZTV glänzt ja dadurch, dass immer mehr Fahrradhersteller auch Mitglied im ZTV sind, also alle Wesentlichen sind dabei. Die stehen dann ja quasi hinter diesem Leitfaden. Das ist ja das, was du auch mal ganz kurz schon angedeutet hast, Ulf. Also ist jetzt schwierig für Hersteller zu sagen, ich bin zwar im Verband, aber was der macht, finde ich irgendwie komisch. Das funktioniert ja nur noch bedingt. Also ich habe jetzt eine große Hoffnung, dass auch in Sachen Reklamationsabarbeitung mehr Klarheit und mehr Richtung drin ist in der Zukunft. Ich habe nicht die ganz große Hoffnung, dass es von heute auf morgen umgesetzt wird, aber ich hoffe, dass es jetzt so langsam einsickert. Und du hast ja auch davon berichtet, dass die Hersteller Verständnis dafür hatten. Also von daher habe ich schon Hoffnung, dass es funktionieren kann.
Es gibt ein, finde ich, ein gutes Beispiel, wie so ein solcher Leitfaden schon mal funktioniert hat, nämlich beim Leitfaden Bauteiltausch für E-Bikes und Pedelecs. Und der ist ja, ich würde jetzt mal sagen, irgendwann 2014 auf die Straße gekommen. Und in der Zwischenzeit ist er Standard und hängt fast in jeder Werkstatt. Das heißt, die Frage, was bewirkt so ein Leitfaden, ist ja auch so, das setzt sich durch. Auch die Arbeitswertetabelle, die kennt auch in der Zwischenzeit jeder. Auch das ist praktisch Ende, ich glaube 2008 oder sowas, auf die Straße gekommen. Das sind so Sachen, wenn die öffentlich werden, dann werden sie zum Standard in der Branche und dann kann man sich darauf beziehen. Und je mehr Menschen sich oder je mehr Händler und Händlerinnen sich darauf beziehen, umso mehr setzt sich das Ding auch durch. Und klar werden wir auch weiter daran arbeiten. Es wird ja kein, ist ja kein Leitfaden, der jetzt statisch ist, sondern wo wir vielleicht auch die ein oder andere Ergänzung noch machen und vielleicht auch Hinweise von allen Mitgliedern kommen, die sagen, irgendwie so an der Stelle seid ihr noch unpräzise oder das gefällt mir nicht. Und dann werden wir noch nacharbeiten müssen.
Ja, ich denke auch, dass es ein Prozess ist einerseits in der Richtung, die du gerade beschrieben hast, aber auch in der Richtung, nicht alle Hersteller werden morgen beigehen und werden ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und Lieferantenbedingungen verändern. Auf keinen Fall, warum auch. Ja. Ab und zu gibt es ja da auch Änderungen in der Vertriebsmannschaft und ein neuer Vertriebsleiter, der guckt sich erstmal alles an und sagt, hey, oh, das ist vielleicht ein bisschen out of date, das müssen wir mal erneuern. Und dann wird natürlich auf Spurensuche gegangen und was findet man da? Oh, wir finden da eine Leitlinie. wunderbar, die führen wir uns mal zu Gemüte und dann passen wir vielleicht mal was an. Und so entsteht einfach Best Practice und Better Practice sozusagen, ne,
auch. Sehr gut, das war ja fast Schlusswort, Ulf. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst und uns Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, ich bedanke mich sehr für den guten Austausch. Auf bald.
So, eigentlich brauche ich jetzt ja nur noch den Leitfaden, mir den durchlesen und mir auch mal hinhängen, damit ich dann weiß, was Sache ist. Kann ich den schon irgendwo kriegen, Uwe?
Ja, selbstverständlich. Also bevor wir jetzt irgendwie die verschiedenen Websites nennen, würde ich sagen, unter podcast@vsf-mail.de kannst du den bekommen.
Alles klar, krieg direkt zugeschickt und dann bin ich einer der Ersten, der den hat. Wir haben den noch gar nicht so richtig veröffentlicht, ne? Aber kommt jetzt, genau. Der wird jetzt öffentlich.
Pack das mal in dein Topcase.
Es gibt eine RV-Gruppe, die sich mal immer wieder über dieses Thema Reklamation geärgert hat und dann gesagt hat, es ist eigentlich immer wieder, jedes Jahr ein wiederkehrendes Thema Reklamation, Reklamationsbearbeitung. Wie wird reklamiert, wie wird das vergütet und. Und die haben nochmal eine Umfrage in Auftrag gegeben beim VSF und das habe ich jetzt gehört, die Umfrage ist fertig. Jetzt könnte man sagen, ja, Umfrage, wir haben doch gerade unsere Händlerbefragung mit der SAZ zusammengelegt, um da Einfachheit zu haben. Aber wir haben festgestellt, dass gerade die Umfrage, wie liefern die Fahrradhersteller die Fahrräder und wie werden Reklamationen bearbeitet, doch nochmal für uns extrem wichtig sind und wir danach die Hersteller auch beurteilen wollen. Und jetzt gerade unter dem Zuhilfenahmen dieser Liste ist, glaube ich, super interessant, oder?
Ja, es ist vor allen Dingen differenzierter gefragt, damit es irgendwie hilfreich ist für die Auswertung und für den Faktor auch, wie sehr verändern sozusagen Gewährleistung, Reklamationsleistung die Marge, ja, die Händlermarge. Und deswegen bitte diese Umfrage ausfüllen.
Naja, bitte ist gut. Also macht es oder macht es nicht, ist mir eigentlich ganz egal. Aber wenn ihr an die Ergebnisse ran wollt, dann müsst ihr sie auf jeden Fall ausfüllen. Das ist jetzt eigentlich die Einladung, diese interne Umfrage, die unter den RV-Gruppen jetzt schon grassiert, dass du als Hörerin oder als Hörer vom Podcast die Chance hast und hier eingeladen bist, an dieser Umfrage teilzunehmen. Je mehr mitmachen, umso besser. Das ist auf jeden Fall so. Aber wenn du die Ergebnisse haben willst exklusiv, dann musst du dich schon anmelden und teilnehmen. Ansonsten bist du eh raus. Und diese Umfrage findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Da ist der Link und einfach draufklicken und mitmachen.
Das ist der heiße Scheiß.
Thorsten, ich glaube, du gibst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch nochmal den heißen Scheiß auf die Ohren, oder?
Ja, auf die Ohren, könnte man so sagen, oder in die Ohren. Also ich fahre ja häufig mit meinen Apple AirPods auch Fahrrad. Und da ist ja immer die Gefahr, dass man die Umgebungsgeräusche nicht so gut wahrnimmt, wie sie vielleicht wahrgenommen werden könnten oder sollten. Und da habe ich doch auf der Eurobike tatsächlich auch immer wieder den Stand von Shocks angesteuert. Das sind ja Kopfhörer, die eben nicht über den normalen Schall arbeiten, sondern über Knochenschall. Also wo der Übermittler quasi nicht im Ohr, sondern eher am Schädel dran sitzt und man trotzdem extrem gut Musik hören oder Podcasts oder Audiobücher hören kann.
Ja, das ist spannend, weil genau die hat mein Kollege Stefan mir auch vor 2 Wochen vorgestellt und ist total begeistert. Also das scheint wirklich eine gute Wahl zu sein.
Ja, ich glaube auch. Das ist, also ich selber habe sie noch nicht gefahren und wenn du jetzt fragst, warum macht ihr das als heißen Scheiß, wenn ich das selber noch nicht mal ausprobiert habe und Uwe auch nicht. Aber wie gesagt, Kollegen haben das schon und ich finde das System eigentlich gut. Und der heiße Scheiß soll ja was sein, was du in deinem Laden ganz gut verkaufen kannst. Und ich glaube, ein Fahrradladen ist genau für solche Kopfhörer eigentlich der ideale Ort, sowas zu verkaufen und für Kunden zu kaufen und damit auch ein bisschen extra Umsatz zu machen und einfach mal eine Alternative zu bieten.
Gut, und die Firma heißt?
Shocks.
Shocks.
Ja, also wir werden es mal in den Shownotes verlinken, dann kommt ihr zur Herstellerseite und die arbeiten auch gerne mit Fahrradhändlern zusammen. Also für dich auf jeden Fall eine große Chance, dabei zu sein.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
So, das nächste Mal sprechen wir über unser Jubiläum. 40 Jahre VSF haben wir schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen. Aber jetzt kommen wir mit Interviews über die Meilensteine in der VSF-Geschichte. Und ich glaube, das wird sehr spannend, weil wir mit echten Originalen und wichtigen Menschen sprechen, die was über die VSF-Geschichte erzählen.
Bye. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.